Guten Tag, herzlich willkommen. Mein Name ist Christine Watti. Ich habe die Freude, hier mit Ihnen und Ihnen zu diskutieren in den nächsten womöglich anderthalb Stunden. Und wir können uns über Algorithmen unterhalten. Unsere Überschrift ist: Brauchen wir einen Algorithmen-TÜV, wie Demokratie im digitalen Wandel gelingen kann? Diese Algorithmen also wieder, über die wir teilweise sprechen, wie über so eine fremde Macht, die bald von uns Besitz zu ergreifen droht. Das kommt auch daher, weil natürlich gerade alle über Algorithmen reden, aber gar nicht so ganz genau wissen, wie die eigentlich funktionieren. Und weil man genau deshalb Algorithmen auch ganz gut die Schuld an allem Elend der digitalen Welt zuschieben kann und auch am Elend aller politischen Diskussionen. Am Ende waren es immer die Algorithmen, die man dann in diesem Zusammenhang auch ganz hübsch personifizieren kann. Wenn man bei Google das Suchwort Algorithmus eingibt, dann spuckt der googlesche Algorithmus so ein paar Erklärbär-Ergebnisse aus. Also was ist ein Algorithmus? Was ist ein Algorithmus einfach erklärt? Was ist ein Algorithmus im Video erklärt? Definition Algorithmus. Und was ist ein Algorithmus und warum sollte es dich interessieren? Interessanterweise verändert sich dieser erklärende Ton, wenn man nach den Freunden des Algorithmus sucht, also nach Algorithmen in der Mehrzahl, dann finden sich sofort Links wie die Macht der Algorithmen, Feindbild Algorithmus, komischerweise, oder die unheimliche Macht der Algorithmen. Also da verändert sich der Ton auf der Stelle, zumindest wenn ich nach Algorithmen suche. Wir wissen ja, dass das auch eine Rolle spielt. Viele sind auf jeden Fall schlimmer als einer in der öffentlichen Wahrnehmung. Algorithmische Systeme kennen wir natürlich übrigens auch schon lange. Die haben ja gar nicht nur was mit diesem Internet zu tun, wie Sie sicherlich alle wissen. Das vergessen wir dann immer, dass wir immer statistische Verfahrensweisen in vielen Kontexten angewendet haben. Die Forschung natürlich würde ohne solche Systeme nicht funktionieren. Aufs Internet übertragen hat sich noch jemand anderes vor einiger Zeit darüber Gedanken gemacht, wie das mit den Algorithmen eigentlich weitergehen kann und ob man sie nicht mal einzeln vorladen muss, um sie dann zu bestrafen oder zumindest zu kontrollieren. Heiko Maas war das, der sich vor diesen Algorithmen so gegruselt hat, dass er ein digitales Antidiskriminierungsgesetz für Algorithmen und gegen digitale Diskriminierung vorgeschlagen hat. Das fanden ganz viele Leute nicht so eine ganz gute und präzise Idee. Es gibt auch Menschen auf diesem Podium, die nicht die ganz größten Freunde von diesem Maas'schen Vorschlag war. Warum nicht? Das werden wir sicherlich auch in der nächsten Zeit erfahren. Und wie wir in dieser Algorithms World, die uns so umgibt, eigentlich klarkommen sollen, was die Fragen sind, wie Algorithmen tatsächlich einen Einfluss auf die Demokratie im digitalen Wandel haben, das wollen wir heute besprechen. Natürlich unter eben der großen Überschrift: Brauchen wir so einen TÜV? Brauchen wir irgendjemand, der für uns darauf achtet, dass die Algorithmen uns nichts Böses tun? Oder vielleicht doch besser die Menschen, die diese Algorithmen programmieren? Muss man ja unterscheiden. Darüber diskutieren werden Lina Erich vom Bundesverband Verbraucherzentrale, Leiterin des Teams Medien und Digitales. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wollen Sie klatschen? Sie müssen natürlich nicht, aber Sie können ganz gerne. Außerdem Konrad Lischka von der Bertelsmann Stiftung, Projektmanager für internationale Foren und Trends. Herzlich willkommen, Konrad Lischka. Der Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder von der Bitkom. Willkommen. Und Thomas Jatzombek von der CDU, Vorsitzender der AG Digitale Agenda. Und in irgendwelchen Sondierungsgesprächen war das oder so verhaftet, so dass er zumindest nicht die ganze Zeit bei uns bleiben kann. Das ist schon mal vorausgesagt. Ich glaube, so bis 11:45 beehren Sie uns in dieser Runde. Dann müssen Sie schon wieder telefonieren und wichtige Dinge entscheiden. Hoffentlich zumindest. Sie sind auch alle gefragt. Es wird irgendwie die Möglichkeit geben, sich hier mit Fragen einzuschalten. Wir reden mal kurz hier so ein bisschen unter uns und klären die Positionen. Aber wir freuen uns sehr, wenn Sie dann auch Fragen stellen oder Ihre Meinung zu dieser ganzen Algorithmen-Thematik preisgeben. Ich würde gerne anfangen mit einer Frage an Konrad Lischka, der uns hoffentlich noch mal erklären kann, gibt es gute und böse Algorithmen? Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir nicht das ganze Algorithmenthema noch mal bei Adam und Eva beginnen. Allerdings gerade noch mal mit dem Fokus darauf, welches Ansehen die Algorithmen haben. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen Ordnung ins Spiel bringen.
Ja, ich würde sagen, es kommt darauf an, was die Systeme tun. Also einfaches Beispiel, wenn man sich anschaut, es gibt einen Sortieralgorithmus, der eine große Menge an Zahlen in der Reihenfolge von 1 bis zur größten bringt. Ja. Den kann man dafür nutzen, zum Beispiel Zahlen zu sortieren, wenn man eine Hotline hat, viele Leute rufen an. Ich habe zum Beispiel, ich weiß, wie viel die Leute Jahreseinkommen haben. Und dann lasse ich meinen Sortieralgorithmus einfach sortieren, die am meisten haben, kommen als Erste dran. Ich kann den Sortieralgorithmus aber auch nutzen. Ich gucke, wie lange warten die Leute schon. Ich gucke, dass jede Minute, der am längsten wartet, wird so sortiert, dass er als Erster drankommt. beides ein Sortieralgorithmus, ja, aber worauf der optimiert ist und was er tut, das entscheide ich als derjenige, der dieses System gestaltet. Und ich glaube, das hilft so ein bisschen, ja, bei der Differenzierung. Also Algorithmen sind halt Handlungsanweisungen, wie man Probleme löst. Die werden, auch wenn Selbstlernende gibt, selbstlernende Systeme, die werden immer noch von Menschen gestaltet und die Frage ist immer, worauf sie optimiert sind. Deswegen, ja, Sortieralgorithmus kann gut sein, kann böse sein. Was das heißt, müssen wir irgendwie rausfinden.
Lina Erich, wo greifen denn konkret Algorithmen Ihrer Meinung nach in demokratische Prozesse ein? In diesem Fall ist es natürlich eine Frage mit so einer negativen Konnotation, aber ich stelle sie mal direkt am Anfang. Also wo gibt es konkrete Zusammenhänge zwischen dem, was Algorithmen machen und was wir dann unter demokratischen Prozessen festhalten, die sich dadurch verändern?
Ja, vielleicht zu Beginn. Also wir bearbeiten das Thema sozusagen Algorithmen auch nicht vor dem Blickwinkel böser Algorithmus, böse Algorithmen, sondern ganz im Gegenteil. Wir sehen das eigentlich auch neutral. Der Algorithmus selber ist nicht gut oder böse, sondern es kommt tatsächlich darauf an, was will man sozusagen mit dem Prozess erreichen und wie erreicht man das. Demokratische Prozesse, die wir natürlich heute schon haben, bei denen Algorithmen eine Anwendung oder einfach eine Rolle spielen können, ist natürlich klar irgendwie auch Meinungsvielfalt, Meinungsbildung, wenn man sich überlegt, natürlich soziale Netzwerke, Medien. Allerdings ist das etwas, wo natürlich intensiv diskutiert wird gerade. Wir sehen aber, dass es halt auch algorithmische Anwendungen gibt, die wir schon seit Jahren kennen, also sozusagen in unserem Leben. Bestes Beispiel ist eigentlich Scoring, sei es bei der Kreditvergabe, sei es aber auch, wenn ich mir eine Wohnung miete, dann fragt jeder Vermieter natürlich nach meinem Score bei der Schufa. Und insofern werden Algorithmen natürlich im täglichen Leben von Verbraucherinnen und Verbrauchern immer relevanter. Und das ist auch der Hintergrund, warum wir uns so damit beschäftigen, weil wir sehen einfach, dass natürlich automatisierte Entscheidungsfindungen, die können total positiv sein und ehrlich gesagt auch einfach Chancen bieten, weil man halt, wenn man so möchte, immer nach dem gleichen Muster natürlich Entscheidungen trifft und dadurch auch in gewisser Weise halt eine Gerechtigkeit erreicht werden kann bei der Entscheidung, die vorbereitet oder getroffen wird. Aber insbesondere durch halt die Anwendung von Big Data ist es natürlich so, dass auch das Diskriminierungspotenzial steigt. Und das ist etwas, wo wir natürlich hellhörig werden und einfach sicherstellen wollen, dass diese Risiken, die auch damit verbunden sind, dass wir die einfach schon sehr früh auch im Vorfeld im Blick haben und danach Lösungen suchen.
Im Radio wird das nicht funktioniert, was Herr Jatzombeck nebenbei gemacht hat, nämlich den Kopf geschüttelt und irgendwie Zeichen gegeben. Sie finden also nicht, dass Vermieter über Schufa-Einträge und so weiter und diese Scoring-Methode sich darüber Informationen verschaffen, ob jemand eine Wohnung mieten kann oder nicht. Ich glaube, an der Stelle nämlich waren Sie so ein bisschen empört.
Nee, ich bin nicht empört. Ich habe nur gesagt, ich als Vermieter frage nicht nach dem Scoring. Also deshalb ist nicht jeder, sondern mindestens jeder minus eins. Und ich glaube aber, und unterm Strich muss man natürlich sehen, dass diese ganze Initiative von Heiko Maas schon sehr populistisch ist. Und nach dem Motto, dir ist was Böses widerfahren, schuld sind andere. Und das finde ich vom Grundansatz, ist das nicht mein Meinungsbild. Wir wissen aber, und das ist nichts Neues, dass es halt Selektionen gibt. Das fängt bei Google an. Wenn Sie irgendwas suchen, haben Sie eine Seite 1 und alle anderen sind diskriminiert, schon auf Seite 2 und die fortfolgenden auch. Wenn Sie eine Sendung im Deutschlandradio machen, laden Sie 4 Leute ein, die nicht dabei sitzen, die sind vielleicht auch diskriminiert. Entscheidungen gehören zum Leben halt am Ende dazu. Entscheidungen sind sogar wichtig. Wenn ich mir eine Versicherung angucke, ist das Grundmodell ja einer Versicherung, dass sie versuchen, möglichst eine Menge von Leuten so zu aggregieren, dass sie für den ungewöhnlichen Schadensfall möglichst niedrige Beiträge nehmen können und auch Anreize zu schaffen, dass nicht jeder diese Versicherung in Anspruch nimmt. Und da, glaube ich, wird die Herausforderung in der Zukunft sein, dass durch die Technologie diese Selektion immer besser werden wird und sozusagen diejenigen, die Risikofaktoren sind, möglicherweise in einer solchen Algorithmenwelt halt eben es immer schwerer haben werden, bestimmte Dinge zugänglich zu bekommen. Aber da darf ich nicht mit dem Finger auf die Algorithmen zeigen, sondern da sind wir gefragt, als Sozialstaat zu überlegen, wie geht man denn mit denen um, die zum Beispiel das große gesundheitliche Risiko haben, das sie sonst keiner versichert. Und das kann man ja auch für andere Bereiche sich denken.
Wir müssen auf jeden Fall nachher unbedingt noch die Unterscheidung machen, ob wir jetzt über die Intermediäre sprechen und die Algorithmen, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen, oder ob wir noch mal ein bisschen weitergehen und auf gesellschaftliche Entwicklungen schauen, wie Predictive Policing etc., wo das nämlich dann noch mal in einem ganz anderen Kontext stattfindet und auch von Institutionen oder im schlimmsten Fall von staatlicher Seite gelenkt werden kann. Ich sage das nur, dass das klar ist, dass hier auch ziemlich schnell Sachen natürlich parallel laufen, die nicht ganz so gleich funktionieren. Aber ich möchte vorher noch von Bernhard Rohleder auch was wissen. Diese Suchergebnisse, die ich in meiner Anmoderation gerade geschildert habe, die wären bei Ihnen vielleicht ein bisschen anders gewesen. Okay, Algorithmus ist jetzt nicht so ein spannendes, nicht so ein ganz spannendes Suchding. Aber Sie als in diesem Fall mal ausnahmsweise Privatmensch beunruhigt Sie das, dass man eigentlich nicht so ganz genau weiß, warum das so ist und wer gerade welche Suchergebnisse angezeigt bekommt und man nur so ungefähr nach Relevanz und dem, was man vorher so gesucht hat, sich da selber eine Transparenz erschaffen kann, aber die einem eigentlich keiner bestätigt?
Also beunruhigen tut mich das nicht damit, dass ich die Welt nicht komplett verstehe. Damit habe ich mich längst abgefunden. Das gilt natürlich auch für den digitalen Teil dieser Welt. Und ansonsten wünsche ich mir natürlich, dass Google oder eine andere Suchmaschine eine Auswahl für mich trifft und die auf einer Basis trifft, die möglichst nah an dem ist, was ich selbst, wenn ich die Fähigkeiten hätte, die Google hat, als Auswahl treffen würde. Insofern sind Algorithmen Sortiermaschinen, vielleicht auch Diskriminierungsmaschinen. So sind sie angelegt und so setzen wir sie auch ein. Und worum es aus meiner Sicht geht, ist dafür zu sorgen, dass es keine Willkür gibt. Also dass Google zum Beispiel Wettbewerber willkürlich ausgrenzt im Bereich des Wettbewerbsrechts oder dass es eine willkürliche, ungesetzliche, strafbare Diskriminierung gibt, zum Beispiel bei Maschinen, die eine Vorauswahl von Bewerbungsprozessen durchführen. Darauf müssen wir achten und den ganzen Rest, dass man nicht alles versteht, was man tut, das, glaube ich, gehört zu unserem menschlichen Dasein.
Ist das okay, Konrad Lischka? Sie haben sich gemeldet, ich wollte auch Sie direkt ansprechen. Ist okay, alles nicht so zu verstehen und das mal so hinzunehmen, auch als Verbraucher oder Verbraucherin oder Netznutzerin?
Ja, also ich will auch so ein bisschen von den persönlichen Sorgen weg. Die sind wichtig, aber die helfen uns nicht, wichtige Fragen zu sehen. Also ich würde es schon überindividuell sehen. Wenn Sie sagen, ich verstehe nicht, wie die Suchmaschine funktioniert, klar, als Individuum habe ich irgendwie ein Gefühl, es ist gut oder schlecht für mich. Aber es gibt ja noch zum Beispiel Fragen, die ich gerne an die Wissenschaft stellen würde. Ja, wenn wir uns anschauen, wohin Aufmerksamkeit verteilt wird durch große Intermediäre. Ist das gut? Ist das schlecht? Dann muss die Wissenschaft Antworten drauf liefern. Das kann man diskutieren. Ich meine, es ist ein soziales Konzept. Was ist eine relevante Nachricht? Da haben viele Leute unterschiedliche Meinungen zu. Nur ich hätte gerne eine Einordnung, einen Vergleich unterschiedlicher Sichtweisen, wie man zu dieser Relevanzentscheidung kommt. Und was ich einfach sehe, wir haben im Moment nicht diese wissenschaftliche Forschung, weil der Datenzugang sehr schwierig ist. Ja? Also wir wissen nicht, was an wen ausgeliefert wurde. Es gibt da auch gute Gründe für, ja, weil man natürlich auch ein Interesse hat, die Suchmaschinen zu manipulieren. Trotzdem, ich finde schon, wir sollten als Gesellschaft Forschung ermöglichen und auch überlegen, haben wir die Möglichkeit zu wissen als Gesellschaft, was passiert und zu einer Bewertung zu kommen, ist es gut oder schlecht. Und da haben wir im Moment nicht die empirische Basis für.
Das heißt, nochmal ein bisschen konkreter, die Forschung sollte wo rein gucken können, um dann genau dieses Abbild zu
liefern. Also vor zwei Jahren gab es ein Paper, ich glaube in Science oder in Nature, zu der Frage, ob Filterblasen bei Facebook existieren. Kam zu einer schwachen Antwort, ja, so 5% sind auf einen Filterblaseneffekt zurückzuführen. Ja. Und die hatten eine perfekte Datengrundlage, also wirklich Millionen von Datensätzen. Sie konnten sich anschauen, was an wen ausgeliefert wurde. Es waren halt alle Leute, die bei Facebook arbeiten, weil diese Daten für die Forschung außerhalb nicht zugänglich sind. Und ich finde, darüber muss man schon diskutieren. Und dass ich jetzt sage, man muss alles öffentlich machen. Ja. Also da gibt es gute Interessen, die dagegen stehen. Aber da sehe ich einen Bedarf. Ja. Und fragen Sie mal die Forscher, ja, also wie die mit den APIs sich Methoden zusammenfrickeln, damit sie irgendetwas beforschen können, aus den Daten, die öffentlich zugänglich sind. Also da sehe ich Handlungsbedarf.
Ja, fragen wir doch mal nach dem Forscher, dem Politiker. Sehen Sie da nicht auch Handlungsbedarf? Ich meine, es ist ja eine eindrückliche Forderung, dass es nicht darum geht, für alle alles transparent zu machen, aber zu sagen, zumindest die Forscher müssen reingucken können und müssen in solche Abläufe die verstehen und nachvollziehen können, um zu wissen, was geschieht.
Ja, die Frage ist, wie will man denn da überhaupt reingucken? Wir haben ja ein Beispiel von Algorithmen, die uns politisch in den letzten Jahren sehr beschäftigt haben und die waren jetzt nicht allzu komplex, nämlich wann wird der Dieselmotor in das Drecksprogramm geschaltet, um das mal zu vereinfachen und wann nicht. Und wenn es offenbar schon nicht gelingt, bei so relativ simplen Maschinen diese Algorithmen zu durchdringen, habe ich meinen Zweifel, dass wenn man sagen würde, guckt man hier auf den Source Code, dass man dahinter kommt. Ich kann jetzt auch ein weniger populistisches Beispiel nehmen, wenn man auf diese Heartbleed-Lücke guckt. Das war ein Algorithmus, der halt die Verschlüsselung für eine Schnittstelle gemacht hat, über die auch Online-Banking viel gemacht wurde. Das war Open Source, da haben 10 Jahre Leute drauf geguckt und keiner hat in diesem sehr mathematisch komplexen Gebilde tatsächlich diesen Fehler gefunden, der da drin war. Und deshalb glaube ich, wird es auf diese Art und Weise nicht funktionieren. Und die Illusion braucht man sich auch nicht zu machen. Die Frage ist, macht man eher so eine Art Assessment, dass man auch mal reden darf mit den Entwicklern und kann die da gezielt befragen, um zu entdecken, was das Ding macht? Oder gibt es Schnittstellen, über die man vielleicht über Input und Output herausfinden kann, was passiert? Und das wird vielleicht auch ein Thema, wenn man ein bisschen weiter guckt, dass denn der nächste Trend ist artifizielle Intelligenz, AI. Und da sagen mir jedenfalls Leute, die sowas entwickeln, dass man da gibt es keine Algorithmen mehr, sondern beim Deep Learning lernt die Maschine für sich selbst und kommt zu irgendeiner Entscheidung. Sie sagen halt, es sei nach dem heutigen Stand reproduzierbar. Also wenn ich einmal A reingebe, weiß ich, dass auch bei weiteren Versuchen B rauskommt, aber keiner weiß mehr warum. Da ist also keine konkrete Handlungsanweisung mehr möglicherweise drin, jedenfalls nicht auf dieser Detailebene. Und damit umzugehen, das ist halt eben schon extrem komplex und die Geschwindigkeit dieser Entwicklung ist extrem schnell und ich glaube, dass die Ideen, wir können natürlich über sowas alle diskutieren und der Mars kann sich hinstellen und sagen, wir müssen da was machen. Aber wie man das zeitlich so hinbekommt, dass man hier wirklich effektiv eingreift, das kann ich mir ehrlich gesagt technisch gar nicht vorstellen.
Das Argument, das verstehen wir eh alle nicht, ist ja relativ, das finde ich wiederum beunruhigend. Also, und man muss dann klar am Ende mit den Menschen reden dahinter und hoffen, dass sie sich alle vernünftig benehmen, aber reicht es schon? Das heißt, die Forschung soll sich lieber wieder in ihre kleinen Forscherlabors zurückziehen, in denen sie noch verstehen, was gerade abläuft, weil das ist zu komplex. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, also ich finde, da muss man wirklich genau hinschauen, über welche Prozesse spricht man. Es gibt auch wirklich sehr unterkomplexe Prozesse, die sehr große Wirkung haben. Also beispielsweise in Australien das Ding, was Leuten Bescheide schickt, dass sie angeblich bei der Sozialversicherung zu viel Auszahlung bekommen haben. Vollständig automatisiertes Verfahren. Das kann man erforschen von außen relativ einfach, weil es ein statisches System ist. Also man muss sich genau anschauen, bloß weil es irgendwie eine schwache künstliche Intelligenz ist, heißt es nicht, ne, dass die autonom lernt oder dass die autonom entscheidet. Da gibt es auch Differenzierung, kommt darauf an. Und weil es sehr komplexe Probleme gibt, wo wir heute keine Antworten haben, würde ich nicht sagen, dass wir nicht auf einfachere Probleme Antworten finden können und auch bei den komplexen mal anfangen sollten. Also ich bin wirklich für Beforschbarkeit.
Aber konkret jetzt einen Algorithmus à la Google zu entschlüsseln, ist schon nicht ein unterkomplexes System, würde ich vermuten.
Ich meine nicht Transparenz des Algorithmus. Ich meinte Transparenz zum Beispiel des Outputs. Wir haben jetzt eigentlich so eine Demonstration, was gehen würde, von Algorithm Watch gesehen in diesem Herbst. Die haben sich Daten spenden lassen von Leuten, die ihre Suchhistorie zu bestimmten Begriffen Algorithm Watch gespendet haben, haben Forscher an der TU Kaiserslautern untersucht und herausgefunden, es gibt relativ geringe Varianz zu politischen Personen bei den Suchergebnissen deutschlandweit von den Leuten, die Daten gespendet haben. Klar, verzerrte Datenmenge, die Leute haben freiwillig gesagt, ich spende meine Daten, aber man kann zu Ergebnissen kommen. Und das kann man auch mit viel wissenschaftlichem Aufwand auf den Daten, die heute öffentlich sind. Es sind wenige, bei Facebook zum Beispiel Gruppen, da gibt es tolle Forschung aus Italien zu Leuten, die sich Verzerrungseffekte in unterschiedlichen Facebook-Gruppen angeschaut haben. Und alles, was wir wissen über Filterblasen zum Beispiel, ob es die gibt oder nicht, das beruht auf der Mühe von Forschern, die mit den Sachen, die heute öffentlich sind, zu Ergebnissen gekommen sind. Ja? Die Datenbasis, wenn sie besser wäre, hätten wir bessere Ergebnisse. Also es gibt viele komplexe Dinge, aber es gibt auch Dinge, die man angehen könnte.
Genau. Ja, also wir finden halt auch, also letztendlich der Abgasskandal ist halt ein Beispiel, wo man zwar sagen kann, okay, wenn wir da noch nicht mal das entdeckt haben, wie sollen wir alles andere sozusagen entdecken und dahinter kommen, ist für uns eher auch ein beunruhigender Aspekt, als dass wir uns darauf beschränken wollen und jetzt so ein bisschen den Kopf in den Sand stecken. Ich glaube, man muss sich halt auch darüber klar machen, dass wir im Moment noch gar nicht die Grundlage haben, überhaupt irgendeinen Prozess nachzuvollziehen, sei es mit Input, Output, sei es aber auch sich tatsächlich den Code selber anzugucken. Wir sind ja gar nicht in der Lage dazu. Wir haben rechtlich gesehen, materiell rechtlich wirklich, finde ich, einfach eine gute Basis an Gesetzen, also insbesondere das Antidiskriminierungsgesetz, was einfach Grenzen setzt. Wir haben nur gar nicht die Möglichkeit, auch in gewisser Weise zu kontrollieren, ob halt das Gesetz eingehalten wird, weil es halt eine Blackbox ist. Und es geht gar nicht so sehr um immer in den Algorithmus reingucken, den am Ende verbieten. Also das ist eine Ultima Ratio, die man sich vielleicht in bestimmten Fällen, wenn es tatsächlich zu Diskriminierung kommt, natürlich klar möglich sein sollte. Aber es geht einfach darum, Forschung zu ermöglichen, aber auch in gewisser Weise überhaupt einen Einblick einer vielleicht unabhängigen staatlichen Institution, also quasi so eine Art Kontrollsystem aufzubauen. Und wir haben das ja auch schon in einigen Bereichen, also im Hochfrequenzhandel, zum Beispiel bei Wertpapieren, da kann die BaFin, hat ganz unterschiedliche Möglichkeiten der Regulierung. Angefangen, dass zum Beispiel die Prozesse, die algorithmisch erfolgen, dokumentiert werden müssen. Dann können Sie tatsächlich in den Algorithmus reingucken, wenn Sie wollen. Sie können auch bestimmte Aktivitäten verbieten. Also wir haben sozusagen Beispiele, wo man tatsächlich, wo der Staat und gesagt hat, hier wollen wir so eine scharfe Regulierung, weil es sich um einen so relevanten Prozess handelt. Und ich glaube auch, wir müssen dazu kommen, dass wir nicht jeden algorithmischen Entscheidungsprozess zukünftig irgendwie angucken, schon gar nicht ex ante, sondern wir müssen halt uns erstmal ganz stark damit beschäftigen, was sind für uns so relevante Prozesse, dass man überhaupt hier weiter denkt an Möglichkeiten, und wir müssen halt überhaupt die Möglichkeit für die Wissenschaft schaffen, mal reinzugucken. Schufa ist ein gutes Beispiel. Hier ist es so, es gibt eine BGH-Entscheidung, wo halt eine Verbraucherin sich praktisch durchgeklagt hat bis zum BGH, weil sie einfach mal wissen wollte, auf welcher Datenbasis ist mein Score-Wert zustande gekommen und wie ist die Gewichtung. Hier wird aus Betriebs- und Geschäftsgeheimnis Bezug genommen und jegliche Information verweigert. Und es geht nicht darum, dass der Verbraucherin vielleicht selbst das offengelegt wird, der Algorithmus, sondern es geht darum, dass einfach eine unabhängige Institution diese Möglichkeit haben muss. Also wir bewegen uns in einem Umfeld, wo wir immer mehr sagen, okay, Blackbox. Und das ist schon sehr beunruhigend, wenn man sich überlegt, wie die Entwicklung algorithmischer Entscheidungsfindung künstlicher Intelligenz sein wird. Dann glaube ich es, und da ist Herr Maas, finde ich, an vielen Stellen nicht ganz richtig verstanden worden, schon richtig in diesem Gesamtkontext auf jeden Fall zu sagen, wir wollen immer noch am Ende, dass eine menschliche Entscheidungsüberprüfung möglich ist. Und es kann auch darum gehen, zum Beispiel Gestaltungsregeln für Algorithmen aufzustellen. Also, dass einfach Algorithmen von sich aus schon so gestaltet werden müssen, dass sie nachvollziehbar sein sind, dass sie ethische Grundsätze erfüllen. Also die Ethikkommission hat es beim automatisierten Verfahren gemacht. Das, finde ich, ist ein Fortschritt und auch irgendwie ein, ja, etwas, woran man sich orientieren kann. Also zu sagen, alles so kompliziert, finde ich, ist nicht die Lösung.
Das sagt aber ja auch keiner, und das habe ich vorhin auch nicht gesagt. Ich wurde nach dem persönlichen Verständnis für dieses Phänomen befragt. Ich verstehe, wie mein Fahrrad funktioniert, ich verstehe aber nicht, wie mein Auto funktioniert. Und Sie haben eben zwei wichtige Stichworte genannt. Wir müssen uns konzentrieren. Es ist schlechterdings unmöglich, jeden Algorithmus zu kontrollieren. Und ein zweites wichtiges Stichwort, ex ante. Und das suggeriert der TÜV-Begriff. Es wird alles kontrolliert. Und bevor ein Auto auf die Straße darf, muss die Kontrolle durchgeführt sein und das Siegel auch vergeben worden sein. Und das ist schlechterdings unmöglich. Ein Auto hat einen Innovationszyklus von 5 bis 10 Jahren. Wir reden bei der Software, ob das jetzt ein Google-Algorithmus ist, über den, wie ich meine, zu viel geredet wird, und bei vielen anderen Software-Tools darüber, dass die täglich verändert werden. Also es ist schlechtdings unmöglich. Und deswegen müssen wir auch nicht den Kopf in den Sand stecken oder brauchen nicht. Wir müssen uns auf diese Dinge konzentrieren, wo es wirklich gilt. Und da haben Sie eben ein paar Beispiele gesagt. Und dann reden wir nicht über einen Algorithmus-TÜV, sondern wir reden über Antidiskriminierung in der digitalen Welt.
Genau, also TÜV ist einfach, also wir verwenden das Schlagwort, weil es so bildlich gesprochen einfach zum Ausdruck bringt, dass jemand darüber guckt. Wir sehen das allerdings auch sehr viel weiter.
Aber da heißt es, dann stellen wir doch mal fest, ich glaube, da können sich erstaunlicherweise dann doch alle so ein bisschen darauf einigen, dass eventuell der maßische Vorstoß nicht so präzise und konkret genug formuliert war, dass sich eben wirklich viele anschließen können. Es scheint aber ja doch so zu sein, als gäbe es schon auch die Haltung, man kann nicht einfach alles so lassen, wie es ist. Also haben wir derzeit genügend Regelungen inklusive Antidiskriminierungsgesetz, dass es auch so bleiben kann, oder müsste es eine andere gesetzliche Initiative geben, von die dann anders formuliert ist, damit Sie sich nicht so ärgern müssen und Sie auch nicht gleich sagen müssen, ist ja Quatsch. Also ist es einfach nur die Formulierung und die Ausrichtung von dem, was Maas sich da ausgedacht hat. Man bräuchte aber schon noch mal ein bisschen Hilfestellung aus gesetzlicher Sicht, um mit Algorithmen oder algorithmischen Systemen umgehen zu können.
Man muss sich ja die Frage stellen, was für ein Problem will man eigentlich genau lösen? Also diese Vergleiche mit dem Auto finde ich persönlich immer schwierig. Die werden in der IT oft herangezogen, aber es ist eben nicht vergleichbar. Und ich glaube, dass wir ja schon erarbeitet haben, dass in die Algorithmen selber hereinzugucken, in den Quellcode, kein zielführender Weg sein kann. Wenn das hier schon mal ein Konsens ist, ist, glaube ich, gut. Denn man darf auch nicht den Eindruck erwecken draußen, dass die Leute, wenn da irgendwas geprüft ist, sagen, so, die haben das alle durchgeguckt und genau verstanden und das ist safe. Diese schöne Sicherheit, die wir uns alle gerne wünschen würden, die wird es in dieser sehr komplexen Welt wohl eben nicht mehr geben. Das heißt, wenn man also über die Frage von Forschung, Input, Output, kann man über all diese Dinge reden. Dann muss man aber fragen, was soll denn das Ziel sein? Und ich glaube, ein wichtiges Ziel, was man von der Frage von Algorithmen auch ein Stück einfach mal wegnehmen kann, ist, was bedeutet eigentlich Medienpolitik heute? Der Medienpolitik hatte immer die Aufgabe, für ein Stück weit für Vielfalt zu sorgen, für einen Ausgleich zu sorgen, wenn es sich um Medien gehandelt hat oder um Übertragungswege, die eine allzu starke Stellung hatten. Und da ist aus meiner Sicht schon mal erstes Kriterium drin. Man muss sich neben der Frage, was will ich erreichen, die Frage stellen, wer ist denn überhaupt einem solchen Gesetz oder einer solchen Initiative zu unterwerfen? Und da glaube ich, muss man schon darauf gucken, dass sich das relativ nah an die Dinge, die dann halt Meinungsmacht in der Medienpolitik oder Marktmacht beim Kartellrecht beschreibt, dass man sich dann auch wirklich auf das Große bezieht. Das finde ich sehr wichtig, dass nicht der kleine Softwareentwickler, der Mittelständler traktiert wird mit 200-seitigen Fragebögen dazu, was er da jetzt mit seiner Software macht, weil das sind Initiativen, die man dieser Tage auch finden kann.
Bitte.
Ich würde mich da gerne anschließen, aber erstmal noch vielleicht ein bisschen, weiß nicht, streiten, aber die Diskussion in eine andere Richtung lenken, weil wir sind jetzt so sehr in eine Richtung gelaufen, ganz weit. Wir reden jetzt über Schlimmes und über Regulierung und was man für Gesetze braucht. Also das ist sicherlich ein Instrument, aber ich wollte nochmal die Lanze dafür brechen und sagen, bloß weil Menschen Entscheidungen treffen, sind die nicht per se gut. Mhm. Also wir haben wirklich viel Empirie, zum Beispiel zum Arbeitsmarkt. Ja, wenn ich einen türkischen Nachnamen habe, muss ich dreimal so viele Bewerbungen schreiben, als wenn ich ein Deutscher bin, um überhaupt zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden. Ja, das sind Studien aus Deutschland. In den USA so ähnlich. Also es gibt viele Sachen, die Menschen heute entscheiden, die aber trotzdem in der Summe nicht gut sind. Und man sollte auch darüber nachdenken, wo kann man systematische Verzerrungen in menschlichen Entscheidungen vielleicht begegnen durch algorithmische Verfahren. Also ich sehe auch eine Chance hier. Und das, was Herr Zomme gerade gesagt hat, diese enormen Skalierungseffekte, das ist wirklich, glaube ich, ein Punkt, der wichtig ist. Wenn wir ein Modell haben, um eine Entscheidung zu treffen im algorithmischen System und die auf beliebig viele Fälle mit ungleich geringeren Kosten angewendet werden kann, dann wird sich ein System sehr weit durchsetzen. Da sehen wir zum Beispiel bei der Vorauswahl von Bewerbungen in den Vereinigten Staaten, so im Niedriglohnsektor, gibt es, glaube ich, drei große Anbieter, die alle großen Supermarktketten und so weiter im Einsatz haben, um einfach vorzusortieren, das ganze Ausmaß an Bewerbungen. Es ist nicht mehr der einzelne Marktleiter im Supermarkt, der sagt, hier passt meine Nase nicht, ja, dann gehe ich zum nächsten. Es ist überall dieselbe oder eine andere Software im Einsatz. Und es gibt eine höhere Wirkungsbreite. Deswegen ist es vielleicht da wichtiger anzusetzen bei einem System mit einer hohen Wirkungsbreite, wo es wenig Ausweichmöglichkeiten gibt. Da muss man vielleicht genauer hinschauen.
Mhm. Wollten Sie das? Ich wollte das nur bestätigen, weil da sind wir halt auch wieder bei der Teilhabe. Weil bei dem Beispiel kann es halt passieren, dass man überhaupt keinen Zugang mehr letztendlich zu dem Arbeitsmarkt hat. Und ich glaube, wir haben es in Deutschland noch wenig, aber tendenziell sozusagen gibt es auch die Bereitschaft, natürlich automatisiert solche Vorauswahl zu treffen bei Stellenbewerbung. Ist ja auch total legitim und praktisch und effizient, zeitsparend. Wichtig ist halt da wirklich nur, dass man halt durch eine Verringerung zum Beispiel der Software nicht halt wirklich ein Zugangshindernis oder Barrieren aufbaut. Ja? Also da kann man auch drüber nachdenken. Vielfalt ist ja auch im amerikanischen Raum sozusagen schon thematisiert worden, ob man die Trainingsdaten, ob man die nicht zum Teil auch zugänglich oder auch von öffentlichen Stellen zugänglich machen müsste, um einfach halt auch eine Vielfalt sozusagen bestimmter Anwendungen zu ermöglichen, weil Vielfalt einfach schon ein wichtiger Faktor ist, um halt Diskriminierung oder fehlende Teilhabe, Zugangsbarrieren zu verhindern.
Habe ich Sie richtig verstanden? Also, weil klar, wir haben in diese gesetzliche Richtung gesprochen, um dieser Überschrift auch so ein bisschen gerecht zu werden. Also braucht man etwas, um etwas zu regulieren an dieser Stelle. Aber Sie sehen also die Chance darin, dass durch diese Diskussion, die wir rund um Algorithmen führen, auch eine gesellschaftliche neue Diskussion entsteht darüber, warum eigentlich Entscheidungen so oder so getroffen werden und dass wir sie natürlich, weiß ich nicht, bis zum Stichpunkt Racial Profiling und so weiter logischerweise schon auch Menschen algorithmische Entscheidungen treffen können, die diskriminierend sind. Also gehen Sie so weit, zu sagen, die Chance liegt darin, das alles nochmal neu anzugucken, wer hier wann, warum, was entscheidet?
Ja, ich glaube, das muss man zwangsläufig tun. Also wenn man ein System entwickelt, ja, und ein Modell, auch wenn man es trainiert, ja, man muss schon dem System, das man trainiert und trainieren lässt, sagen, was ein gewolltes Ergebnis ist und was nicht. Ja, also bei Gesichtserkennung, wenn das Ding Katzen erkennt, dann muss ich ihm irgendwie sagen können, das ist eine Katze und suche die Muster, ja, die damit in Verbindung stehen, auch wenn es das dann selbst tut. Und wenn wir halt Systeme konstruieren, müssen wir vorher wissen, was ist unser Fairness-Kriterium. Man muss diese Entscheidung vor der Entwicklung fällen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein bisschen anders, als es heute ist. Ja, wir haben heute, also beispielsweise vor Gericht, ich sage jetzt nicht, ich will vor Gericht eine Software entscheiden lassen. Es ist einfach nur ein Beispiel, um sich das zu veranschaulichen. Ja, wir haben viele Leute, die im Einzelfall entscheiden, nach generellen Regeln. Ja, und die wenden sie im Einzelfall an. Wenn ich eine Software entwickle, dann muss ich sehr präzise sagen, was will ich, was ist mein Fairness-Kriterium, welche Fehlerquoten toleriere ich, ja, das, was wir heute alles im Dunst dieser Ungewissheit haben, weil Leute entscheiden, vielfältig in unterschiedlichen Fällen. Und deswegen müssen wir, wenn wir solche Systeme entwickeln und wenn sie Menschen bewerten zum Beispiel, müssen wir diese gesellschaftlichen Fragen, was wollen wir eigentlich, was verstehen wir unter Fairness, vorher diskutieren. Und das ist etwas, was ich nicht einem Entwickler und einem Produktmanager bei einem Softwareunternehmen überlassen will. Das ist eine zu große Verantwortung, aber auch nicht überlassen möchte.
Und wie wollen Sie es machen?
Es ist eines der schweren Probleme. Ja? Aber wir sehen zum Beispiel, wenn man sich anschaut, Medizin, ja, wo wir zum Beispiel Pflegekonzile haben im Krankenhaus, ja, die über einen Einzelfall reden und im Kollegium zu einer ethisch vertretbaren Entscheidung kommen wollen. Wenn wir uns anschauen in den Medien, ja, wo Leute Entscheidungen treffen müssen, veröffentliche ich das oder veröffentliche ich das nicht, ja, dann schauen sie sich an, was hat der Presserat entschieden in Fällen, die vielleicht ähnlich gelagert waren. Ja. Also da gibt es sowas wie eine Professionsethik, die ständig aktualisiert, wo Leute dies reflektieren, ihre Entscheidungen, die sie treffen müssen. Also so ein Instrument, ja, das ist jetzt kein Gesetz und so, aber ich glaube, das ist wichtig, damit man ein Bewusstsein dafür entwickelt, was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung und vor allem, dass man ein Gremium hat, wo man strittige Fälle diskutieren kann, damit sie auch öffentlich werden. Also man braucht viele Instrumente, da gibt es nicht nur eins, damit man bei Dingen, die wirklich heikel sind, vor dem Einsatz einen breiteren Diskurs darüber hat, ist es gut oder nicht.
Aber den man ja auch jetzt schon bräuchte, ne? Das ist ja das Interessante, weil diese algorithmischen Systeme ja ein Spiegel sind dessen, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Also darüber zu sprechen, ist unbedingt wichtig, würde ich mal unterstützen einfach und kurz die Rolle verlassen, der Moderatorin. Aber auf jeden Fall ist es ja interessant, dass man eigentlich genau diese Diskussion, man hat das Gefühl, man müsste sie jetzt neu führen, aber da ist doch der Denkfehler auch, oder? Zwischen digitaler Welt und analoger Welt und algorithmischen Systemen, die eigentlich das machen, was natürlich in der analogen Welt auch die ganze Zeit passiert. Diskriminierung, Einsortierung von Menschengruppen, die das und das und das so und so nicht sollen oder ausgeschlossen werden.
Vielleicht, wenn ich mal ganz kurz an der Stelle darf. Wir leben in einer Welt, wo wir ständig Entscheidungen treffen, uns für das eine und gegen ganz viel anderes entscheiden. Und wir tun das oft auch stimmungsabhängig. Das hängt auch davon ab, wie wir uns entscheiden, wie wir morgens aufgestanden sind, ob wir gut geschlafen haben und ob uns irgendwo eine Laus über die Leber gelaufen ist. Und das passiert einer Software zunächst mal nicht. Also insofern ist die Software im Ansatz neutral und führt in vielen Bereichen, Sie haben eben das Gesundheitswesen genannt, auch zu einer radikalen Demokratisierung. Also wenn Sie eine Software haben, die zum Beispiel ein Computertomogramm analysiert, dann tut sie das für jeden gleich, ganz egal, ob er versichert ist, privat oder gesetzlich versichert. Es kriegt jeder das gleiche qualitativ hochwertige Ergebnis. Ganz anders, als wenn Sie irgendwo durchgeschickt werden in einer langen Schlange und es nimmt sich ein Arzt 30 Sekunden Zeit zur Begutachtung eines Röntgenbildes oder vielleicht auch 30 Minuten. Und ich meine, dass wir das auch in den Blick nehmen sollten und gucken sollten, wo gibt es negative Ausschläge und um die müssen wir uns kümmern. Aber wenn wir versuchen, uns um alles zu kümmern, werden wir nichts erreichen.
Würde ich absolut zustimmen. Zum einen sozusagen, dass wir tatsächlich, glaube ich, durch algorithmische Entscheidungsprozesse halt sehr viel bessere Entscheidungen zum Teil treffen können, aber halt auch natürlich alle eine gleiche qualitative Entscheidung erhalten, also eine gewisse Demokratie natürlich dadurch auch erreicht wird. Ich glaube, es geht nur darum, dass wir wirklich auch die Risiken, die es gibt, und Sie haben gerade angesprochen, ob das nicht in der analogen Welt genauso war und ist, ist es definitiv. Ich glaube, dass sich dass die Qualität und letztendlich auch das Ausmaß einer möglichen Diskriminierung halt größer wird. Dadurch, dass wir halt einfach automatisierte Prozesse haben, die natürlich mittels Big Data auch besser werden, aber halt auch in gewisser Weise eine Intransparenz steigt, was einfach die Vielzahl und auch der Daten, die Datenqualität und so weiter betrifft. Ich glaube einfach, dass dieses Potenzial größer wird und also größer geworden ist und zukünftig auch noch viel größer werden wird. Und darum geht es, dass man sich darum kümmert, dass diese Risiken der Diskriminierung natürlich, wenn möglich, ganz sozusagen nicht mehr bestehen. Aber das ist wahrscheinlich ein Ziel, was man auch nicht erreichen wird, aber auf ein Mindestmaß reduziert und kontrollierbar schon in gewisser Weise sind. Dass einfach die Möglichkeit da ist, dass bestimmte Prozesse eingeführt werden, die halt eine Nachvollziehbarkeit und eine Kontrolle ermöglichen. Also ich glaube, da müssen wir einfach zu kommen, wie das aussehen soll. Sie haben auch gefragt, brauchen wir neue Gesetze? Keine Ahnung. Ich glaube, man muss sich erstmal genau angucken, ob das reicht, was wir haben. Meistens haben wir schon relativ gute Regeln. Wir haben nur einfach ein Durchsetzungsproblem und ein Problem bei Algorithmen, dass niemand reingucken darf, weil wir Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse haben und auch nicht die Institutionen, die sozusagen dann auch zur Vertraulichkeit verpflichtet sind, die legitimiert dazu sind. Das sind solche Punkte, wo man, glaube ich, auch nachbessern muss. Aber neue Gesetze, da muss man natürlich erstmal gucken, reicht das? Also reicht das Antidiskriminierungsgesetz? Brauchen wir ein neues digitales Antidiskriminierungsgesetz? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich reicht es. Aber wir müssen irgendwie die Möglichkeit haben, auch zu gucken, ob das eingehalten wird oder nicht.
Ich mache mal hier nochmal eine Ansage, dass Sie gerne sich jetzt einmischen können in diese Diskussion, wenn Sie möchten. Gibt es jetzt schon sofort auf der Stelle spontane Fragen? Dann bitte gerne. Es kommt ein Mikrofon auch zu Ihnen.
Wir gehen ein bisschen hinter das zurück, was wir heute Morgen gehört haben. Wir haben gehört, dass es überhaupt nicht darum geht, die Algorithmen als solche, das heißt das Betriebsgeheimnis, zu ergründen, sondern es geht darum, um die Legitimität, dass sowas, dass eine Nachvollziehbarkeit und Kontrolle überhaupt erfolgt. Wir haben das amerikanische Beispiel gehört, sowohl in negativer als auch in positiver Weise. Und ich würde mal sagen, reden wir doch mal da weiter. Wir brauchen, hat Herr Wieler gesagt, einen Rahmen. Und dieser Rahmen ist nicht technisch, also technisch auch, Open API und so weiter, haben wir gehört. Aber dieser Rahmen ist vor allen Dingen ein Werterahmen. Was wollen wir? Das passiert in diesem Rahmen. Und in diesem Rahmen, und wir haben selber gesagt, es gibt die BaFin, die macht das einfach, weil sie legitimiert ist dazu. Warum nicht eine Behörde schaffen, die dazu legitimiert ist? Also frage ich jetzt einfach.
Ja, gute Frage. Also ich meine, das war ja das, glaube ich, was Konrad Dischka so ein bisschen schon angedeutet hat. Aber bitteschön, da möchten Sie vielleicht gerne gleich drauf eingehen.
Also Sie haben ja vorhin schon die Sondierungen angesprochen und unsere Freunde von den Grünen hätten also gerne einen Passus da drin, der genau das impliziert, dass man so eine Art Algorithmen-TÜV macht. Und die Frage, die wir uns natürlich stellen, ist, was heißt das konkret? Und die Antwort darauf, die fehlt bisher. Und ich bin ja noch gar nicht fertig, sondern ich glaube, das Entscheidende ist, und da stimme ich Frau Ehring zu, ist, dass man, habe ich vorhin auch schon mal gesagt, nochmal definiert, was man eigentlich will und was man nicht will. Und ob da jetzt Algorithmus der Mechanismus ist, der dazu führt, ob das eine menschliche Entscheidung ist, das Beispiel Racial Profiling nur mal als ein Beispiel genannt, spielt letzten Endes gar keine Rolle. Und ich glaube, da muss man wirklich genau gucken, was haben wir eigentlich an Gesetzen. Vorhin hatten Sie die Ethikkommission vom automatisierten und autonomen Fahren benannt. Ganz interessant, dass die Kommission nämlich gar nicht in Algorithmen reingeguckt hat, sondern die Kommission hat gesagt, nach unserer Werteordnung und dem Grundgesetz ist jedes Leben gleichwertig. Und deshalb darf weder eine Maschine noch sonst wer erstmal so ein Werturteil vornehmen nach dem Motto, ich fahre jetzt lieber über die alte Oma als über die junge Mutter. Gleichwertigkeit des Lebens. Das hat nichts mit Algorithmen und Technologie zu tun, ganz im Gegenteil. Das sind Grundwerte, die heute eigentlich schon juristisch da sind. Das zeigt, wie abstrus manchmal Diskussionen werden, dass seit einem Jahr oder anderthalb in der Fachwelt pausenlos über genau diese Frage diskutiert wurde, obwohl das rechtlich schon lange entschieden ist. Und wir haben das allgemeine Gleichstellungsgesetz, wir haben auch eine ganze Reihe anderer Gesetze, wir haben das Grundgesetz. Die Frage ist tatsächlich, wo ist jetzt der Handlungsbedarf darüber konkret hinaus?
Aber ganz kurz, also absolut richtig, die Ethikkommission hat nicht in die Algorithmen reingeguckt, aber sie hat genau mit diesem Tenor, dass nämlich keine Maschine entscheiden darf, welches Leben mehr wert ist im Rahmen sogenannter Dilemmasituation, hat sie gewisse Leitlinien gesetzt, wie nämlich ethisch sozusagen auch bei der Programmierung von Algorithmen umgegangen werden.
Im Gesetz.
Ja, die standen im Gesetz. Aber
braucht auch mal die Kommission, um das Gesetz zu
erklären.
Aber
durch sozusagen die Entwicklung einfach und der Fortschritt sozusagen hin vom Automatisierten zum autonomen Fahren gab es schon einen gewissen Diskurs sozusagen. Wir waren ja auch Mitglied dieser Ethikkommission, wie man das auflöst sozusagen. Und von daher ist es ganz wichtig, dass die Ethikkommission da auch gewisse Leitlinien gesetzt hat. Und ich stimme Ihnen zu, dass man sich natürlich Gedanken machen muss, auch in ethischer Hinsicht, wie viel Autonomie, wie viel Fremdbestimmung wollen wir eigentlich zulassen. Das sind auch Diskussionen, die wir halt führen müssen, gesellschaftlich und zwar wirklich auch in breiter Form. Und da hilft in der Weise keine Behörde, die natürlich in den Algorithmus dann vielleicht guckt und guckt, ist alles in Ordnung, sondern das ist eine Diskussion, die wir unabhängig davon führen müssen. Und da müssen wir uns natürlich auch überlegen, wie wir die führen können, ob wir vielleicht eine Enquete-Kommission einrichten, die halt auch über gewisse ethische Grundsätze dann diskutiert und dort irgendwie Leitlinien definiert. Das sind Ansatzpunkte, die man, glaube ich, parallel nebeneinander verfolgen muss.
Ich rede mal von einer politischen Institution heute Morgen.
Aber ich weiß nicht, ich bin echt zurückhaltend mit dem Gründen neuer Institutionen. Da gibt es schon lange die Forderung, auch so eine Digitalagentur zu machen. Da habe ich auch immer als skeptisch angesehen, weil die Frage ist ja, was soll die konkret machen? Und was ist da der Auftrag über das hinaus, was schon im Gesetz drinsteht? Und ich glaube, da haben wir jetzt einen Dissens, den werden wir nicht auflösen können. Ich glaube, dass diese Ethikkommission festgestellt hat, dass die Gleichwertigkeit des Lebens im Grundgesetz steht, entspringend aus einer dunklen Epoche unseres Landes, wo es mal unwertes Leben vermeintlich, was so proklamiert wurde, so, da hat sich offenbar keiner mehr dran erinnert und da hat man gesagt, so Leute, guckt nochmal aufs Gesetz, diese Frage ist entschieden. Die hat diese Kommission nicht entschieden, die ist längst entschieden, die ist Gesetz. So, und vielleicht ist die Diskussion einfach zu sehr von Leuten geführt worden, die die Systeme gar nicht entwickelt haben und möglicherweise, wenn sie auch wirklich da sind, wird auch irgendein Jurist in so einem Unternehmen mal sagen, Leute, so geht's und so geht's halt eben nicht. Und deshalb glaube ich, will ich damit sagen, sind wir vielleicht schon besser als der ein oder andere denkt, nämlich sehr viele von diesen Regeln der Fairness im Zusammenleben, die sind schon alle gesetzlich definiert und die Preisfrage ist halt eben, macht das jetzt ein Mensch oder macht das eine Maschine? Das führt aber im Ergebnis zu der gleichen Wertung, muss es jedenfalls führen.
Es führt aber auch zu dem Auftrag, speziell in diesem Fall, wo die Feststellung ja getroffen oder wurde oder wiederholt wurde, dafür zu sorgen, dass das Ganze dann auch algorithmisch umgesetzt wird und eine Instanz zu haben, die es an genau der Stelle, wo es um Leben oder Tod geht, auch tatsächlich kontrolliert. Und da ist die Kernfrage, brauchen wir dazu eine neue politische, staatliche Instanz, behördenartig, oder gibt es verfügbare Distanzen, die wir entsprechend ertüchtigen, ja, wie das Kraftfahrtbundesamt, das im Moment nicht die beste Reputation hat, aber im Grundsatz so angelegt ist, genau diese Regeln auch technisch zu überprüfen. Ja, aber das ist schon ein klares Plädoyer auch meinerseits dafür, dort dafür zu sorgen, das auch zu kontrollieren, dass das entsprechend umgesetzt wird. Das ist ein solcher Schwerpunkt, wo ich sagen würde, da gilt's und darauf müssen wir uns auch konzentrieren.
Da würde ich vielleicht auch noch mal einmal kurz anschließen wollen, nämlich jetzt ist der Punkt, den ich vorhin gesagt habe, das muss jetzt auch nicht für alle gelten. Also wenn irgendeiner ein Versorgungswerk oder eine Versicherung für Zahnärzte macht, dann mögen wir das vielleicht krumm finden, ist aber heute erlaubt in der Vertragsfreiheit. Ist natürlich ein diskriminierendes Modell. Sowas gibt's halt eben alles. In der Nische gibt es ganz viele. Die Frage ist aber, wenn ich ein Flugzeug habe, wenn ich ein Auto habe, wenn ich einen Zug habe, habe ich dafür heute Institutionen. Luftfahrtbundesamt, Eisenbahnbundesamt und so weiter. Und da wird alle Technologie schon kontrolliert. Und das wird natürlich bei so einem selbstfahrenden Fahrzeug auch der Fall sein. Und das wird auch bei anderen Dingen sein. Die BaFin ist ja als Beispiel genannt. Wir haben eigentlich Institutionen, die überall, wo es kritische Momente gibt, da reingehen und tatsächlich auch technologische Untersuchungen machen und auch Anweisungen geben können.
Aber die ja in die Unternehmen wieder nicht reingucken können, die nicht mal einen Sitz in Deutschland haben, ne? Also ich weiß nicht, wo ist denn da noch? Wie geht denn das dann alles so ganz genau? Bitte schön, Konrad Lischke hat sich gemeldet auf diese Frage.
Ja, ich wollte nochmal in Erinnerung rufen, es gibt einen sehr interessanten Bericht fürs Weiße Haus, der unter Obama erstellt wurde, der sich genau mit solchen Fragen beschäftigt hat. Wo gibt es Institutionen, die ne, im Einsatzfeld vielleicht ertüchtigt werden müssen und wo fehlt das? Ja? Und die Empfehlung dieser Kommission war tatsächlich, über die Ministerien hinweg Kompetenzen aufzubauen, um in neuen Feldern überhaupt eine qualifizierte Entscheidung treffen zu können, ja, als Exekutive, auch beim eigenen Einsatz. Erstens, sind die Ziele gut oder schlecht, müssen wir es diskutieren. Und zweitens, setzt das System diese Ziele, die wir setzen, um? Ja? Also das ist zum Beispiel das, was der TÜV macht. Ja? Der guckt irgendwie, sind die Spezifikationen so, wie sie sein sollen. Das muss man natürlich technisch machen. Ja? Also da braucht man Kompetenzen für.
Hier war das, ach so, genau, Sie hatten schon das Mikro.
Ja, genau, also ich wollte noch mal zu diesem etwas strittigen Punkt kommen, der gerade ja in der Runde diskutiert wurde, weil ich denke, dieses Beispiel mit dem selbstfahrenden Auto zeigt ja eigentlich gerade, dass man da auch ein Stück weit einen Übersetzungs- oder Anwendungsprozess braucht durch neue Techniken der Werte, die natürlich schon da sind, aber eben auf diese neuen Technologien. Und man könnte ja auch jetzt, ich glaube, man muss ja nicht sagen, wie der Weg dafür genau aussieht, aber in solche Sondierungsgespräche auch einfach einen Prüfauftrag oder sowas mit aufnehmen. Ne? Also um sich das einfach mal anzugucken, wie da die Bedingungen sind, wie kriege ich diese Werte auf die neuen Technologien überhaupt angewendet. Mhm. Und die zweite Frage, die ich stellen möchte, jetzt auch vor dem Hintergrund, was meine Vorrednerin sagte, ist das tatsächlich schon so ausgemacht, dass man auf jeden Fall nicht in die Algorithmen hineinschaut? Weil wenn man sich jetzt den Input und den Output anguckt, dann entstehen vielleicht Verdachtsmomente. Ne? Dann komme ich vielleicht an so einen Punkt, wo ich dann denke, das sieht so aus, als würde das in so eine Richtung gehen. Aber der nächste Schritt, der nächste Prüfschritt, müsste dann doch in den Algorithmus hineingehen. Weil anders werde ich das nicht belegen können. Da habe ich dann einfach ein Beweisproblem, dass es tatsächlich so ist. Mhm. Das wäre nochmal eine Frage, ob man das tatsächlich so kategorisch ausschließen kann, dass man da reingucken muss oder ob es nicht eben auch die Möglichkeit geben sollte, in dem zweiten Prüfschritt sich das auch anzugucken inhaltlich.
Mhm. Konrad Lischke wird antworten, Herr Zornberg wird jetzt gehen. Den können wir also noch verabschieden. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, also ich kann auch 3 Minuten bleiben, aber
so, okay, gut.
Telefonkonferenz mit meinem Fraktionsvorsitzenden an.
Aber da wären wir alle sehr gerne dabei.
Das
können wir doch ein bisschen transparent hier gemeinsam machen.
Also den Prüfungsauftrag, darauf läuft das übrigens hinaus, vermute ich jetzt mal, ohne können Sie sich jetzt als Urheber lassen.
Sehr gut, dann ist das geklärt und jetzt gab es da direkt noch eine Antwort, ne?
Ja, ich wollte nur ein Fallbeispiel, was vielleicht wenigen bekannt ist, aus Frankreich erzählen. Da gab es ein System zur Studienplatzvergabe, was ein Computer ausgeführt hat, war eine Software. Und es gab jahrelange Prozesse, wo Studierendenorganisationen gesagt haben, wir würden gerne wissen, nach welchen Kriterien das System entscheidet. Und nach langem Hin und Her wurde der Source Code offengelegt und es kam heraus, ein ganz wichtiger Faktor ist, wo die Leute wohnen tatsächlich. Ja? Mhm. Was natürlich diverse Implikationen hat, ja, also reiche Viertel, gute Unis in Paris, ne, in so einem zentralistischen Staat, also vielleicht kein gutes Kriterium, das reinzugeben. Also es gibt heute Systeme, die für viele Leute lebenswichtige Entscheidungen fällen, ja, und die statisch sind. Ja. Und wenn man da in den Quellcode reinschaut, wie in Frankreich, dann kommt man zu dem Ergebnis, also das, was hier als Kriterium herangezogen wird, ist vielleicht nicht das, was wir als Gesellschaft wollen. Also manchmal kann das sehr einfach, also einfach, wenn man es eingeklagt hat, gehen.
Für Frankreich ist ein Riesenfortschritt. Wenn Sie dort sich um Studienplatz bewerben, dann müssen Sie den Beruf Ihres Vaters und Ihrer Mutter angeben. Mhm. Und das spielt eine Rolle dabei, ob Sie an der Grande École angenommen werden oder nicht. Wenn es nur der Wohnort ist, Plädoyer für einen Algorithmus, dann ist es absolut neutral und nicht willkürlich.
Naja, ich meine, die Spitzenunis liegen in Paris. Ja. Die Mieten sind in Paris sehr hoch und sehr wenige Leute wohnen in Paris, die sehr niedrige Einkommen haben in dem Sektor. Ja.
Also das war jetzt anekdotisch gemeint, ja. Nur die Verfahren, die durch ein rechnergestütztes, entscheidungsunterstützendes System implementiert werden, sind unter anderem in diesem Fall deutlich neutraler und demokratischer als die alten Verfahren, wo sie auf Papier ein Formular ausgefüllt haben. Das zeigt aber auch, wie wichtig es ist, die Felder zu definieren und die Informationen zu definieren, die wir abfragen, um eine Entscheidung treffen zu können. Und das ist unabhängig davon, ob ich das auf Papier tue oder ob ich das in einem IT-System tue.
Genau. Und transparent war es in Frankreich nicht, weil die Regierung gesagt hat, das ist eine Software, die können wir nicht veröffentlichen, die haben wir von privaten Unternehmen entwickeln lassen und so weiter. Also das war halt ein Mittel, um Transparenz zu verhindern, ja, in dem Fall. Aber klar, also erstens, menschliche Entscheidungen und analoge Systeme sind nicht per se besser, da bin ich bei Ihnen. Jetzt bei dem Wohnort halte ich immer noch nicht für das geeignete Kriterium in der Massivität, aber...
Okay. Sie wollten auch noch mal was anfügen.
Genau, ich wollte noch mal auf die Frage eingehen, ob wir nicht doch am Ende sozusagen die Möglichkeit haben müssen, in den Algorithmus reinzugucken. Auf jeden Fall. Also wir sehen es am Beispiel BaFin, die können das machen im Bereich des Hochfrequenzhandels. Und es ist vielleicht nicht der erste Schritt, aber es muss sozusagen, gerade wenn sich solche begründeten Verdachtsfälle dann ergeben, möglich sein. Und ich weiß auch nicht, ob wir eine Superbehörde brauchen. Ich glaube eher nicht, sondern wir müssen halt tatsächlich gucken, wo wir vielleicht auch an Beispielen, wo es schon möglich ist, also Regulierungsbehörden, BaFin, da einfach nochmal gucken, ob wir gewisse Ansätze auch übernehmen können, ob es in bestimmten Bereichen vielleicht auch schon Regulierungsbehörden gibt, die diese Aufgabe übernehmen können, ob wir zusätzliche aufbauen müssen. Das ist etwas, worüber man sich unterhalten muss. Aber am Ende muss sowas schon möglich sein für eine solche legitimierte Institution. Also da darf man auch nicht sagen, hier Betriebs- und Geschäftsgeheimnis, sondern die sind zur Geheimhaltung verpflichtet. Da sehen wir eigentlich gar nicht, sag ich mal, ein Problem mit Blick auf Privatautonomie und unternehmerisches Handeln, weil wenn man sagt, dass wirklich in relevanten Bereichen, und da sind wir beieinander, dass man definieren muss, welche relevanten Bereiche haben wir, muss sowas möglich sein.
Ich mache gleich weiter mit den Fragen, weil es gibt jetzt so einige Wortmeldungen. Da ist jemand mit Mikrofon, hier steht jemand, bitte dann, Sie sind... schneller.
Ich möchte ganz gerne mal eine ganz andere Gedankenebene einbringen, nämlich wir reden ja die ganze Zeit hier nur über Regulierungsmöglichkeiten auf der Ebene von Institutionen, von politischen Strukturen und dergleichen. Ich denke, es ist auch für die Demokratie ungeheuer wichtig, dass all das, was durch Algorithmen an verwaltungstechnischen Möglichkeiten ersetzt werden kann, mit dem Mann auf der Straße, mit dem Otto-Normalverbraucher, dem sogenannten, überhaupt irgendwie kommuniziert werden kann, sodass der nicht, wie es ja eigentlich so eine Erfahrung ist, auch nicht, sagen wir mal, als Ungebildete oder Unvorinformierte selber auch die Erfahrung zu machen, man möchte irgendwo eine Beratung oder eine Nachfrage stellen in irgendeinem Konfliktfall und stellt fest, man muss sich durch einen Wald von irgendwelchen computergesteuerten Systemen am Telefon durchwühlen. Oder ich brauche einen neuen Personalausweis und stehe plötzlich vor der großen Frage, ich soll entscheiden, ob ich einen elektronischen Personalausweis akzeptieren soll und kann die Tragweite gar nicht wirklich überhaupt abschätzen, bin auch nicht in irgendeiner Form trotz regelmäßiger Rundfunk- und Medieninformiertheit, die ich mir eigentlich zugestehe, überhaupt jemals darauf gestoßen worden, dass mich so etwas ereilen würde an diesen Stellen. Ja? Und ich denke, wie geht es jemandem, der beispielsweise eben nicht die Voraussetzungen hat, die ich mitbringe, dem Mann auf der Straße. Und
oder der Frau.
Ich denke, also die Fragestellung muss also gerade auch in dem Kontext reflektiert werden.
Also mehr, verstehe ich es richtig, Sie wünschen sich mehr Aufklärung und mehr Informationen über all diese Systeme, Abläufe, Entwicklungen und
ich
so weiter.
Ich wünsche mir nicht einfach nur so das dahergesagt, sondern ich wünsche mir wirklich Überlegungen, wie diese Kommunikation überhaupt so gestaltet werden kann, dass man sagen kann, da wird auch eine Kommunikation stattfinden.
Ja. Möchte da jemand der Herrschaften darauf eingehen oder einfach mal diesen Wunsch entgegennehmen? Bitte schön, vielleicht die.
Also ich nehme ihn gerne entgegen, aber würde auch versuchen, kurz darauf einzugehen. Natürlich geht es auch darum, dass wir auch eine Transparenz brauchen gegenüber den Betroffenen, in welcher Form sozusagen das dann aussieht, ist einfach etwas, wo man sich überlegen muss, wie man sozusagen ein Gleichgewicht zwischen wesentlicher Information und auch wesentlicher Information, die gegeben werden muss, aber um zu verhindern, dass auch keine Überforderung sozusagen eintritt. Also jetzt bei dem Thema Algorithmen muss man halt einfach gucken, wenn es jetzt um Verbraucheraufklärung geht, was ist wesentlich für den Verbraucher, welche Informationen braucht er, aber sozusagen mit zu vielen Informationen kann man natürlich auch eine Überforderung auslösen. Grundsätzlich ist es, glaube ich, allgemein ein bisschen das Thema, sag ich mal, Medienkompetenz, aber letztendlich auch Kompetenz im Hinblick auf, wie man sozusagen mit den Anforderungen der zunehmenden Digitalisierung als Verbraucherinnen und Verbraucher umgeht. Da ist halt einfach auch was, was wir, glaube ich, angehen müssen. Natürlich schon in der Schule, dass wir da sehr viel aktiver sind, aber halt nicht nur in der Schule, sondern auch letztendlich in der Verbrauchergruppe der älteren Verbraucher, dass wir hier sehr viel mehr grundsätzliche Aufklärung brauchen und auch letztendlich Angebote, um Kompetenzen zu steigern. Das sind, glaube ich, Ansatzpunkte, die man verfolgen muss. Bei Algorithmen, aber glaube ich auch grundsätzlich bei anderen Digitalisierungsthemen und auch, um halt am Ende die Digitalisierung erfolgreich gestalten zu können. Weil wenn man die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht mitnimmt, weil sie einfach total überfordert sind, dann werden bestimmte Anwendungen auch gar nicht genutzt werden. Also insofern ist es immer so ein bisschen auch der Appell von uns an die Wirtschaft, halt zu sagen, okay, man kann Digitalisierung auch nur erfolgreich gestalten, wenn man halt auch die Anwender im Blick hat und mitnimmt. So.
Ja, ich wollte darauf eine Antwort, weil ich das, also ich finde, ist ein sehr interessanter Aspekt drin, über den wir gar nicht gesprochen haben. Wenn man so ein algorithmisches Entscheidungsfindungssystem konstruiert, ja, und es nachher am Ende über Menschen entscheidet, dann finde ich, gehört zum Design ganz essentiell dazu, wie die Menschen, über die entschieden wird, damit interagieren können. Und das ist auch eine Qualitätsanforderung. Also es gibt dieses Beispiel aus Australien, was ich kurz erwähnt habe vorhin, hat der Staat ein System eingeführt, um zu gucken, wer zu viel Sozialleistungen bezogen hat. Hat eine Software entschieden, basiert auf dem Abgleich, was haben die Leute in der Steuererklärung stehen, wie viel Zahlungen haben sie bekommen und wenn sie irgendwas schuldeten, hat das System automatisch Mahnungen rausgeschickt. Also vorher haben das Menschen gemacht, Briefe rausgeschickt. Das lief in dem Fall automatisch. Und ich glaube, das Volumen war 10-mal so viel Mahnungen wie vorher, ja, im selben Zeitraum. Die Leute haben dann alle bei einer Hotline angerufen, wenn sie gemerkt haben, ach, die Zahlen stimmen aber gar nicht, also die Daten waren alt. Und diese Hotline wurde nicht aufgestockt. Ja? Also die Leute, die ein Problem hatten mit den Ergebnissen, sind bei der Hotline nicht durchgekommen. Riesenaufregung in Australien deswegen. Und das gehört auch zum Design von algorithmischen Entscheidungsfindungssystemen. Ja? Man muss irgendwie bedenken, was habe ich für eine Fehlerquote, wie viele Einsprüche, Korrekturen kommen wahrscheinlich. Und ich muss das System auch dem anpassen, ja, was da zu erwarten ist. Also das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, ja, dass man auch auf die Schnittstelle zum Menschen schauen muss und die designen muss und nicht nur den algorithmischen Prozess. Wenn man 100-mal so viele Entscheidungen trifft, wird man wahrscheinlich auch 100-mal so viele Beschwerden haben, wenn man dieselbe Fehlerquote hat. Ja.
Das wäre natürlich dann auch eine Aufgabe einer Institution oder Nicht-Institution, aber natürlich neben dieser ganzen Werteverhandlung genau diese Anpassung an die Gesellschaft, an die Menschen, die damit umgehen müssen. Also ist ja ein Punkt, der dann auch genauso mit verhandelt werden müsste, wenn man sich fragt, was kann der Algorithmus und
vor allem, wenn es der Staat macht. Ja?
Genau.
Also
das ist natürlich erst recht richtig, ja. Da überall sind Meldungen.
Ich würde auch, wenn das vielleicht jetzt ein harter Schnitt ist, gerne die Frage vom ersten Vortrag von heute Morgen oben mal in diese Runde stellen. Also die These von also Tom Wheeler hat sich ja, ich nehme an, die wenigsten von Ihnen konnten einfach oben sein. Oder richtig. Darf ich es bei Ihnen als bekannt voraussetzen? Nee.
Bei mir leider nicht.
Genau.
Ja, auch nicht.
Also sein Thema war ja algorithmenbasierte Information war das große Thema, also ob Technologie die Wahrheit umbringt, war die Überschrift. Und es ging eben darum, wenn man mit dem Problem umgeht, dass ein großer Teil der Bevölkerung nicht mehr von Journalisten
als Gatekeeper gewissermaßen die Information ausgewählt bekommt, sondern von Algorithmen, die natürlich darauf abzielen, im Wesentlichen maximale Aufmerksamkeit und maximale Reaktionen, maximale Interaktion zu erzeugen. Mit all den Effekten, die wir vom Trump-Wahlkampf und auch sonst kennen. Und seine These war, dass er eine Forderung von einem Aktivisten, dessen Namen ich jetzt auswendig nicht mehr kann, aber aufgenommen hat, das Problem über Open APIs zu lösen, also von den Betreibern solcher Plattformen wie Facebook zu verlangen, dass sie eben die Systeme von außen öffnen, sodass man auf Basis von Input- und Output-Analysen wenigstens nachvollziehen kann, wer da welche Dark Ads schaltet, wer also jetzt auf als Gruppen oder Regionen bezogen, welche Informationen wie aufgespielt bekommt, so, weil es eben momentan ja nicht nachvollziehbar, bei individualisierter Information überhaupt nicht nachvollziehbar ist, wer welche Information erhält oder was überhaupt draußen ist. Und er sagte, das Problem kommt durch Software und ist auch nur durch Software zu lösen. Deswegen braucht man gewissermaßen Algorithmen, die Arbeit der anderen Algorithmen, also jetzt zum Beispiel Social Media Algorithmen, transparent macht. Und für mich als technologischem Laien war das einfach komplett neu und spannend. Und wie Demokratie im digitalen Wandel gelingen kann, dann dachte ich, da sitzen noch jetzt vorne sicher welche, die dazu was sagen können und mehr wissen, als ich es tue bisher.
Alle lächeln versonnen über dieses schöne Kompliment. Muss man jetzt noch, ja, also, noch reagieren. Bitte schön.
Der Punkt ist schon richtig, dass wir mit einer künstlichen Intelligenz uns Fähigkeiten verschaffen, die wir so nicht haben. Das würde auch das Problem sein, wenn wir eine Behörde einrichten sollten. Da muss ja irgendjemand arbeiten. Dem BSI nur Sicherheit und Informationstechnik, die sollten 35 neue Stellen in diesem Jahr kriegen, die sind alle unbesetzt, weil sie niemanden finden. Ja, und welcher begabte Informatiker geht zu einer solchen Behörde? Die müssen, ja, wenn gleichzeitig auch noch die Polizeien jemanden suchen, der Bundesverfassungsschutz etc. und in Zukunft möglicherweise auch das Kraftfahrtbundesamt. Das heißt, mit einer genau der Ansatz ist nämlich richtig, dass wir in einer Welt der künstlichen Intelligenz, das beginnt im Moment gerade so, in 10 oder 20 Jahren die Fähigkeit haben werden. Es wird aber eine maschinelle Fähigkeit sein, sehr viel tiefer und verständiger in die Systeme reinzugucken und auch Algorithmen kontrollieren zu können, als wir das heute auch aus einer menschlichen Ressourcenknappheit heraus gar nicht könnten. Also die Notwendigkeit, sich sehr stark zu konzentrieren, wird in Zukunft abnehmen.
Nur diese Systeme muss jemand entwickeln. Ja. Und die muss jemand bezahlen. Also das ist so, es ist kein Einwand, es ist einfach eine Anmerkung.
Und
ja, dann hat er aber was vergessen.
Ja, künstliche Intelligenz ist ein sehr weiter Begriff. Also das, eine schwache künstliche Intelligenz, die haben sie ja heute schon. Eine starke haben sie nicht. Aber also alles, was irgendwie Probleme löst mit menschlicher Fähigkeit, da kann man als schwache künstliche Intelligenz bezeichnen. Sei es ein Schachcomputer oder so. Die können dann halt nur Schach spielen oder Katzen auf Fotos erkennen, aber nichts anderes. Ja? Deswegen sind sie nicht stark. Aber also das ist so ein vager Begriff, da fällt, glaube ich, alles drunter. Ja, das ist auch so ein Problem. Ja, ich glaube schon. Also die ganze Forschung, die ich gerade gesagt habe, ne, die Leute, die in Italien 1 Million Posts aus Facebook-Gruppen, die öffentlich zugänglich über eine API, ja, weil da gibt es eine oder gab es eine vor ein paar Jahren, abgerufen haben, die haben die maschinell ausgewertet. Zum Beispiel so mit einer Sentimentanalyse, ja, ist die Meinung, die dort geäußert wurde im Text positiv oder negativ, haben sie nicht selbst kodiert, ja, da haben sie irgendwie ein paar hundert, ja, als Testpro selbst kodiert und dann eine Software analysieren lassen. Also das macht die Forschung heute schon. Nur jetzt zurück zum Facebook-Beispiel. Da habe ich auch keine klare Meinung, was richtig oder falsch ist. Nur die Beobachtung von mir ist, wenn ich als relevante Information das erachte, was sehr viel Reaktionen bekommt, dann ist das ein legitimes Konzept. Ja, ich finde es gut, wenn es viele andere Konzepte gäbe, aber das ist halt schon eine Designentscheidung, die jemand treffen kann. Und bloß weil es transparent ist, ja, und weil ich über eine API irgendwie beforschen kann, wie das wirkt, ja, da kriege ich vielleicht einen Diskurs in Gang und so, aber die Meinung irgendwie, also mein System erachtet als relevant, was bei vielen Leuten eine Reaktion hervorruft, also das werde ich dadurch nicht verändern können. Aber da sehe ich auch einen Bedarf an Vielfalt, ja. Aber die Open API ist da keine Antwort drauf, also zumindest nicht in diesem in dieser Gestaltungsform.
Aber sie kann halt einen Diskurs auslösen, der vielleicht sonst nicht zustande kommt oder nur sehr viel erschwerter. Und ich glaube, dass das schon ein Punkt ist, ein guter Ansatz auf jeden Fall ist. Die Frage ist halt nur, Facebook ist ja nicht verpflichtet, diese Schnittstelle zur Verfügung zu stellen.
Ja, jetzt sagen wir, ist es durchdacht? Wir reden bei Facebook über die Summe aller Informationen über unser Leben. Und wir schaffen jetzt eine Schnittstelle, wo man da reingucken kann. Wir reden über sensibelste persönliche Daten, die datenschutzrechtlich höchst geschützt sind. Und da machen wir eine offene API rein?
Ich glaube, es ging um die Nachrichten.
Nee, ich verstehe diese Ideen. Und ich verstehe das schon.
Ich verstehe auch nicht. Moment. Genau, ich würde nämlich auch mal sagen, an dieser Stelle, wir dürfen jetzt nicht machen, dass wir sozusagen mit mitgebrachten Infos aus dem Vortrag, der jetzt hier nicht mitgehört wurde, dann kaputt reden. Das ist Quatsch, glaube ich. Also ich meine, ich glaube, dass man immer so Teile dessen kann man mitbekommen, mit dem Diskurs, dass man darüber reden muss, was wir jetzt auch schon in Ansätzen ja selber auch schon festgestellt haben, diese Anteile in dieser Diskussion, aber nicht, um jetzt Tom Wheelers Idee auf einmal zu zerfetzen, ohne sie genau en Detail durchdacht zu haben, würde ich zur nächsten Frage gerne überleiten.
Hallo. Ich habe eine Frage an die Runde, und zwar zum Thema Google mal wieder plakativ. Es gibt ja immer diesen Vorschlag, die Abteilung, die Algorithmen programmiert, von den restlichen Abteilungen des Unternehmens zu trennen. Also das läuft, glaube ich, unter dem Stichwort Chinese Walls oder so. Kennen Sie das und können Sie da einfach was zu sagen? Das würde mich mal interessieren. Also um sozusagen den Einfluss, sagen wir mal, der Werbeabteilung von denen, die den Algorithmus programmieren, zu minimieren, da eine Wand zuzuziehen, dass die nicht miteinander Kontakt aufnehmen können.
Also ich kenne den Begriff aus dem Verlagswesen, wo es eine Chinese Wall zwischen der Redaktion und dem Anzeigenverkauf gibt. Mhm. Jetzt lebt Google davon, Anzeigen zu verkaufen, und also es ist ein anderes Geschäftsmodell. Ja, wisst nicht, wie das funktionieren soll.
Bitte? Ja, ich weiß jetzt auch wirklich nicht, also habe ich jetzt nicht die Infos, aber es würde mich wundern, wenn das eine Abteilung ist, die für die Suchmaschinenqualität und für den Traffic verantwortlich ist, ja, dass die Leute das Produkt gut finden, wenn es dieselbe Abteilung ist, die die Anzeigenauslieferung entwickelt. Ich meine, da sind schon unterschiedliche Anforderungen. Die einen Leute sorgen dafür, dass die Leute auf der Seite sind und wiederkommen, und die anderen Leute sorgen dafür, dass die Anzeigenkunden möglichst viel für Anzeigen bezahlen. Also ich weiß nicht, ob die Abteilungen nicht ohnehin schon getrennt sind, weil da sind ja schon unterschiedliche Anforderungen.
Okay, Faktencheck. Faktencheck nach der Veranstaltung. Nächste Frage, bitte.
Ja, also der Begriff vom Chinese Wall würde ich eher da ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt bekanntlich in China wirklich überhaupt keine solche Mauer in der Technologie. Sprich, ich glaube, da müsste man auf Englisch sagen Firewall. Etwas, was eine Feuer verhindert, sich auszubreiten. Also das mit Chinese Wall ist vielleicht in Umgangssprache schon da, existiert schon, aber es ist ist keine Security Barrier. Ne? Ich wollte nachfragen, eine praktische Frage eher, bitte, wenn ich kann. Was halten Sie von der Idee, jetzt eine Prüfen des Algorithmus so in die Welt zu kriegen, indem wir, indem die Firmen, die beauftragt sind, sich ethisch zu behandeln zu benehmen besser. Und wenn sie das nicht tun, dann haben sie halt die Gefahr, genau wie der Steuerzahler, wenn die da lügen oder was verheimlichen, dass sie erwischt werden. Sprich, es gibt dann von beiden Seiten Trust und so, und du musst dich richtig benehmen. Und es gibt ja schon diese ethische Rahmen in einer Demokratie. Und du wirst dann auch manchmal genau wie der Steuerprüfer, der vielleicht ein etwas nicht so populär ist, aber immerhin eingreift und sagt, bei hier stimmt was nicht, zum Beispiel. Oder es ist ganz random, du bist einfach Nummer 150 und wir schauen jetzt nach. Gut, das ist, da muss man schon reingreifen dürfen. Aber ich glaube, dass also das Thema mit Tom Wheeler und so, dass er gesagt hat, Algorithmen müssen irgendwie so, wie soll man sagen, also gesund halten. Ne? Ich glaube, dass er hat es auch nicht so ganz so gemeint, aber er hat es schon so auch gesagt. Es ist ein bisschen komplizierter als das. Aber es ist doch eine Definition des Irrtums, dass man, wenn etwas problematisch sich schon als problematisch erwiesen hat, dass man einfach weiter immerhin genau das Gleiche immer weitermacht. Das ist doch a Definition of Madness, also einfach immer weiterhin genau das Gleiche zu machen, wenn es schon problematisch war, zum Beispiel. Also deswegen nur so weit. Aber dann halt die praktische Frage von dieses Modell eines Steueramtes oder Gesundheitsamtes, das ja in Restaurants reingeht und schaut, entweder man sagt, hier ist ein Problem und da kommen die, oder es ist halt so random angestellt, dass die prüfen.
In Zeiten von Paradise Leaks ist natürlich die Analogie zu der Steuergeschichte vielleicht so ein bisschen schwierig, dass man damit dann alles unter Kontrolle hat und da gar nichts Schlimmes mehr passiert. Aber tatsächlich, klar, die konkrete Frage an Sie drei, ist es irgendwie so eine Idee der Kontrolle inklusive Strafe, wenn es nicht läuft, wie sich dann, wer auch immer, vorher eben die Werte, die Regeln und so weiter ausgedacht hat, wie diese Algorithmen funktionieren und die algorithmischen Systeme programmiert sein müssen und funktionieren müssen. Haben Sie dazu eine Meinung?
Naja, letztendlich kann man ja sagen, das könnte, also das läuft ja auf Sanktionen hinaus, die man da definiert, und das könnte natürlich ein Teil auch eines Kontrollsystems, Regulierungssystems einer unabhängigen Institution sein, dass dann, wenn als Beispiel das Unternehmen trotzdem immer weitermacht, natürlich am Ende auch sowas wie Sanktionen, Bußgelder etc. möglich sein müssen. Also das haben wir überhaupt noch nicht jetzt so weit gedacht, aber ich glaube schon, dass man natürlich, wenn man über die Einrichtung von bestimmten Institutionen oder Systemen nachdenkt, dann müssen die natürlich auch Instrumentarien haben, und da kann man halt schon drüber nachdenken, und das glaube ich auch richtig, dass halt bestimmte Sanktionen möglich sein müssen. Aber abgesehen immer von diesem Blickwinkel natürlich der Regulierung und der Sanktionierung, glaube ich, dürfen wir auch tatsächlich nicht den Blickwinkel verlieren der Gestaltung, weil wir haben es halt im Datenschutzrecht ganz extrem, dass wir immer auch sagen, Privacy by Design. Also wenn Anwendungen, Prozesse schon so gestaltet sind, dass bestimmte Rahmenbedingungen, sei es rechtlicher Natur, aber auch ethischer Natur, halt von sich aus sozusagen erfüllt sind und schon berücksichtigt sind in der Programmierung, dann haben wir halt hoffentlich auch gar nicht so ein großes Problem sozusagen dann am Ende der Durchsetzung und der Regulierung. Also ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir hier halt gucken, dass wir halt wirklich auch die Gestaltung im Blick haben, weil wir wissen es einfach aus so vielen Bereichen, dass natürlich mit Regulierung, mit Durchsetzung wir auch immer hinterher hinken. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo man vielleicht auch bei dem Thema jetzt Algorithmen, aber halt auch künstlicher Intelligenz, vielleicht auch jetzt so früh dran ist, dass man da wirklich auch mal intensiv drüber diskutieren kann und das halt ein Ansatz ist, der dort so erfüllt wird, damit wir dann halt ein Stück weit nicht, wie wir es jetzt auch kennen, immer hinterherhinken. Das heißt nicht, dass wir nicht eine Instanz brauchen, aber mir ist einfach nochmal wichtig, das zu betonen, weil ich glaube, es wird uns allen viel Arbeit ersparen.
Zusätze? Keine Zusätze. Ich würde mal gerne zwischenfragen, wenn wir vorhin auch darüber gesprochen haben, dass eigentlich diese gesellschaftliche Debatte angestoßen werden muss, die dann hinterher wieder dazu führt, dass wir vielleicht weniger Regulierung brauchen, sondern eben dann auch mehr nochmal klar ist, was wir eigentlich so wollen. Wie ist denn Ihre Einschätzung bei allen Netzthemen der letzten Jahre, Überwachung und Datenschutz und Netzneutralität? Gab es natürlich in so einem gewissen Inner Circle Aufregung und Empörung und auch Interesse, aber so ein richtiges Gefühl von, das ist jetzt was, worüber wir wirklich reden müssen, weil es hat eine absolute Auswirkung auf unser Leben, und zwar nicht in der digitalen Welt, sondern unser Leben, das sich überall abspielt, finde ich, ist immer schwer zu bemerken. Leute, die demonstrieren, Leute, die sich wirklich mit diesen Themen befassen, außerhalb der absoluten Netzkenner und der sehr interessierten Menschen. Sehen Sie, dass da so eine breitere Debatte möglich wäre, weil es auch wirklich hier nochmal um ethische Regelungen, um Werte und alles Mögliche, was unsere Gesellschaft ausmacht, geht?
Also ich halte für zwingend notwendig.
Gibt es genügend Interesse daran?
Ja, die findet im Feuilleton ja schon statt. Das ist ja auch ganz interessant, dass das Feuilleton sich mit Digitalthemen intensiver auseinandersetzt als die Wirtschaftsabteilung in Redaktionen. Und insofern würde ich nicht sagen, wir sind da diskursfrei in der Öffentlichkeit, aber es gibt keine Plattform, wo dieser Diskurs auch in eine echte Breite getragen werden kann. Es gab Versuche, Bürgerdialoge zu machen, aber vielleicht brauchen wir sowas wie einen Digitalkonvent, der einmal im Jahr stattfindet und der Gewerkschaften, Kirchen, NGOs mit einbezieht und wo eben nicht nur einzelne Vertreter gesellschaftlicher Interessen, bürgerschaftlicher Interessen mit Wirtschaft und Regierung reden. Wir sind ja dabei. Die Gewerkschaften sind beim Digitalgipfel ja dabei.
Also ich stimme absolut zu. Mir wurde neulich, ich habe es selber leider nicht gesehen, erzählt, dass bei DM sozusagen gibt es ja immer diese eigenen Magazine, und da war tatsächlich auch ein Beitrag über Algorithmen und algorithmische Entscheidungsprozesse, und ich will mir den unbedingt besorgen, aber das zeigt halt einfach, dass man natürlich in gewisser Weise über dieses Thema auch in der Breite in dem Forum sozusagen, dass das schon in gewisser Weise angekommen ist und auch gut ist, so. Aber Formate, die Herr Rohle da genannt hat, sind auf jeden Fall gut, und ich glaube auch, wir müssen diese Diskussion führen.
Bitte schön, hier vorne ist eine Meinung, ganz in der ersten Reihe.
Ja, ich hätte jetzt noch eine Frage, und zwar, das Internet kennt ja keine Grenzen. Also keine nationalen Grenzen. Inwieweit besteht eigentlich ein globaler Konsens darüber, dass man sowas braucht, so eine Regulierung?
Ich würde die Eingangsthese so nicht mittragen. Google-Suchergebnisse sind in den USA, weil es dort ein Recht auf Vergessen nicht gibt, anders als hier bei uns. Also insofern sind wir gerade dabei, Grenzen einzuziehen, und einen globalen Konsens gibt es in keiner Weise. Also es wird in Russland, China, den USA, auch in Schweden, in Estland und bei uns ganz unterschiedlich über diese Themen diskutiert.
Ja, wobei, also eine ähnliche Debatte gibt es in den Vereinigten Staaten schon. Ne?
Ja.
Sie finden aber klar, die werden auch zu anderen Ergebnissen kommen. Aber ich sehe das genauso. Also ich meine, mal China als Markt anschauen. Ja, da gibt es auch Internet, nur ein völlig anderes als hier. Also ganz so global ist es nicht mehr.
Lernen Sie sich mal Alipay runter. Das kann ich jedem nur empfehlen. Er richtet sich nur an die chinesische Community. Ein Full-Service-Angebot für alles, was irgendwo das digitale Leben ausmacht. Und China pur. Die können Sie hier bei uns in Deutschland so gut wie nicht einsetzen. Und das zeigt, wie sehr wir uns auch im Internet jetzt nationale Grenzen schaffen, ganz bewusst.
Ich würde mal sagen, wir hätten noch die Möglichkeit für zwei Fragen. Wer noch möchte, dann jetzt. Bitte schön, Frau Balkenhol.
Ich würde da gerne ein bisschen nachfragen. Das stimmt sicher alles, was Sie gerade gesagt haben. Internationalität ist sowieso ja immer ein schwieriges Thema. Wollen wir eine UNO für Digitales oder so ähnlich? Aber dennoch brauchen wir, glaube ich, länderübergrenzende Regelungen, übergrenzengehende Regelungen. Denn Facebook hier und da ist nicht so viel anders. Ich diskutiere auf Facebook mit US-Amerikanern so wie mit meiner Mutter. Das war mir jetzt ein bisschen, das stimmt zwar, was Sie sagen, aber das ist nur der eine Teil der Sache. Wo ist der andere Teil?
Hakenkreuze, Hitlers Mein Kampf im deutschen Facebook. Also es gibt da schon riesige Unterschiede, und auch Facebook ist national angepasst an das, was so rechtlich möglich ist und was eben strafwürdig ist.
Ich sehe das so ein bisschen wie gerade die Diskussion über selbstlernende Systeme, die so schwierig zu kontrollieren sind. Ja, also das ist sicherlich in bestimmten Bereichen vielleicht ein Thema, Aber ich glaube nicht, dass wir die Diskussion jetzt damit überfrachten sollen. Weil wir viele Sachen, die in Deutschland im Einsatz sind, ja, und das sind noch weit weniger als in den USA zum Glück, die können wir auch hier gestalten. Ja, wenn wir jetzt anfangen, darüber zu diskutieren, was wir eigentlich wollen, wie man es erreichen kann, wie man auch Innovationen hinbekommt, ja, also auch eine Vielfalt schafft von Angeboten, das wäre mir auch wichtig, dass wir das jetzt irgendwie festhalten, dass wir nicht alles verhindern sollen und dann nichts haben, was in unserem Wertesystem entstanden ist. Das wäre genau der falsche Weg. Ich glaube, dieses Problem sollte man vielleicht ein bisschen zurückstellen, weil man sehr viel machen kann und sonst macht man es komplizierter und tut am Ende gar nichts. Also.
Okay.
Ja, klar kann man gerne drüber reden, aber ich meine, Diskriminierungsgesetz gilt in Deutschland für alle Unternehmen, ja? Dann sollen sie sich halt dran halten. Also warum sollte jemand, der Firmensitz anderswo hat, in Deutschland Geschäfte macht, sich nicht daran halten? Also da sehe ich jetzt so ein bisschen das Argument nicht, warum das Antidiskriminierungsgesetz nicht gelten sollte.
Und die Antwort war jetzt schon so ein bisschen ausweichend, oder? Also fand ich, das war einfach nur meine Anmerkung. Es ging ja jetzt nicht um das Antidiskriminierungsgesetz.
Ja, aber das ist ein Beispiel für einen Wertekonsens, auf den wir uns als Gesellschaft geeinigt haben, der verbindlich ist, der eben Gesetz ist und der wird durchgesetzt. Hm. Und wenn er nicht durchgesetzt ist, haben wir ein Problem, ja. Aber die Sachen, auf die wir uns einigen, die verbindlich sind, also sieht man ja bei Facebook, ja. Und wenn wir Durchsetzungsprobleme haben, okay, aber ich... Also wenn wir jetzt sagen, wir müssen keine Gesetze mehr erlassen, weil die Welt global ist, das finde ich, da machen wir uns zu klein. Also.
Ja, ganz im Gegenteil. Also wir sehen ja auch gerade im europäischen Raum, dass es auch immer gut ist, sage ich mal, mit nationalen Best-Practice-Beispielen zu kommen, die dann von der Kommission auch ab und zu mal aufgegriffen werden im Rahmen ihrer Gesetzgebungskompetenz. Also insofern, das ist ja auch so ein Argument, Herr Jatzombek ist jetzt nicht mehr da, aber was halt häufig gemacht wird nach dem Motto, wir dürfen hier jetzt nichts machen, weil Innovationshemmnis und so weiter und wir hängen dann noch weiter zurück hinter den Amerikanern. Dass man, glaube ich, an der Stelle sagen muss, die Diskussion wird auch woanders geführt, vielleicht anders und wir sind auch lang noch nicht so weit irgendwie, vielleicht da auch einen gemeinsamen Konsens zu haben, aber wir sind ja auch hier noch gar nicht so weit, dass wir Antworten haben und wichtig ist, glaube ich, dass wir diskutieren, dass wir immer weiter dazu kommen, Antworten, Ansätze zu schaffen, die wir dann halt auch auf die europäische Ebene, auf die internationale Ebene tragen können. Also insofern würde ich da echt immer sagen, diskutieren, wir müssen hier weiterarbeiten und uns nicht abschrecken lassen und ganz im Gegenteil eher dann als Vorreiter vielleicht den Schritt nach Europa und dann halt international vielleicht.
Das ist eine persönliche Antwort, glaube ich.
Das sind ist die Politik, das ist die Wirtschaft, das sind aber auch die Bürger. Also,
allein schon das, ne? Also, ich meine, das ist ein Teil dieser Diskussion, die, glaube ich, Sie meinten, ne? Also, die Bürger diskutieren in solchen Foren oder tauschen sich untereinander aus, die Politiker auf politischer Ebene. Da müsste man natürlich nochmal drüber reden, ob wir mal dann doch noch eine andere Digitalpolitiker-Ausstattung bräuchten, damit solche Diskussionen auch nicht immer nur in halbgaren Abteilungen formuliert werden.
Klar. Aber darf ich nochmal nachfragen?
Unbedingt, bitte.
Wir wissen doch aus vielen Technikdiskussionen, dass so global formulierte Ziele nie zum Ziel führen, sondern man spezifische, klare Fachleute, Gruppen und Bürger zusammenführen muss, mit den Medien auch zusammen. Nur dann können solche Foren auch nur die geringste Effektivität auch für den Gesetzgeber haben. Also ich hätte mir schon erwartet, dass hier das Podium da konkreter würde. Mhm.
Das ist eine klare Aufforderung an das Podium.
Nee, aber Podium. Ich glaube, so sind wir doch im Endeffekt doch gestartet, glaube ich auch, wo wir sagten, es gibt in einigen Bereichen heute bereits Instanzen, die auch Algorithmen kontrollieren. Das BaFin wurde genannt. Und wo im Bereich des autonomen Fahrens, da geht es um Leben oder Tod auf den Straßen, wo wir uns solche Institutionen durchaus auch vorstellen können. Und das, meine ich, ist ein Ansatz, mit dem wir auch Algorithmen dort, wo sie in Bereichen besonderer Kritizität unterwegs sind, wo wir diese Algorithmen auch flankieren und auch kontrollieren können.
Ich muss kurz das Podium auch nochmal beschützen an der Stelle. Aber ich glaube, dass tatsächlich, also diese Frage, brauchen wir einen Algorithmen-TÜV? Natürlich, da steht ja dahinter, wir müssen erstmal besprechen, bevor wir konkret werden können, ist das richtig oder nicht, weil eben all diese Punkte da drin liegen zwischen Überwachung und Geschäftsgeheimnissen und Wertediskussionen, die ja auch so aufgeworfen wurden und die, wie ich es jetzt verstanden habe, auch heute Morgen schon aufgeworfen wurden. Was sind eigentlich die Punkte? Reden wir über Technik oder reden wir über Gesellschaft? Und was genau davon müssen wir wie zusammenbasteln, damit wir unsere Freiheit in der Gesellschaft und auch im Internet irgendwie bewahren können. Deswegen verstehe ich Ihren Wunsch danach, je mehr Konkretes. Aber ich glaube, es ist tatsächlich, das ist das Abbild im Moment auch an der Stelle. Oder Konrad Lischka macht jetzt eine Ansage, die uns alle für immer verändern wird.
Ja, ich finde, das ist so eine globale Frage. Ja? Wie kriegt man irgendwie eine gesellschaftliche Meinungsbildung in Gang? Ja? Und also, Sie wollen jetzt ganz konkrete Vorschläge haben. Gehen Sie zu Ihren Abgeordneten vor Ort und sagen Sie, das ist ein wichtiges Thema, setzen Sie sich dafür ein. Ja? Suchen Sie sich eine NGO, für die Sie spenden wollen, die sich in dem Bereich engagiert. Unterstützen Sie die, damit die politisch arbeiten können, wenn sie ihre Ziele vertreten. Also ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt ein paar zivilgesellschaftliche Organisationen in Deutschland. Ich weiß nicht, sind Sie in der Gewerkschaft oder in einer anderen gesellschaftlichen Organisation? Gehen Sie dorthin und sagen, das Thema ist wichtig. Und ja. Ja gut, also dass ich jetzt den Medien vorschreibe, was sie zu berichten haben, ist nicht meine Rolle. Ja, indem das tun, das, was sie tun hier, ja, genau. Also diskutieren, berichten und Diskurs weitertreiben. Also das klingt jetzt alles so generisch, also
das ist ja auch eine Veranstaltung eines Mediums, des Deutschlandfunk, und das ist, also das hat womöglich was miteinander zu tun und ist auch ein Teil dessen, was geschehen soll, nämlich diese Debatte auch zu führen und Leute einzuladen und zu sagen, okay, wie sind eure Positionen und das nach außen zu tragen. So. Aber das ist mein Schlusswort. Belassen wir es dabei. Ne? Jetzt gehen Sie mit den ganzen nochmal zu Tom Wheeler, Verzeihung nochmal, dazugeführten Meinungen, Perspektiven aus dieser Runde. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben und vielen Dank, dass Sie auch viele Fragen und so engagiert diskutiert haben. Schönen Tag und vielen Dank natürlich hier an die Diskutantinnen und Diskutanten.
Sehr gerne.
Alles Gute.